Lukas 10, Vers 38. Es begab sich aber, da sie wandelten, ging er in einen Markt, da war ein Weib mit Namen Martha, die nahm ihn auf in ihr Haus. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria, die setzte sich zu Jesu Füßen und hörete seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässet alleine dienen? Sage ihr doch, dass sie es auch angreife. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eines aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählet, das soll nicht von ihr genommen werden. Bis hierher. Jesus und seine 12 Jünger waren unterwegs. Und sie kamen in ein Haus, in dem sie offensichtlich sehr gerne aufgenommen wurden. Aus Johannes Kapitel 11 und 12 wissen wir, dass das Haus in Bethanien war. Bethanien liegt wenige Kilometer östlich von Jerusalem auf dem Ölberg. In Bethanien, in diesem Haus, wohnten drei Geschwister: Maria, Martha und Lazarus. Alle drei waren nicht verheiratet. Lazarus war ja der Mann, von dem später in Johannes 11 berichtet wird, dass er krank war und starb und Jesus hat ihn wieder von den Toten auferweckt. Aber das war erst später passiert. Maria, Martha und Lazarus waren Menschen, die Jesus besonders lieb hatte. Wir lesen das in Johannes 11, Vers 5. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Und jetzt kommt es in unserem Text zu einer Begegnung zwischen Maria, Martha und Jesus mit seinen Jüngern. Mein erster Punkt: Wer Jesus aufnimmt, der hat das ewige Leben. Ich lese Lukas 10, 38 nochmal. Es begab sich aber, da sie wandelten, ging er in einen Markt. Da war ein Weib mit Namen Martha, die nahm ihn auf in ihr Haus. Martha hat Jesus in unserer Geschichte in ihr Haus aufgenommen. Das heißt, das Haus gehörte Martha, auch wenn Maria und Lazarus noch bei ihr gewohnt haben. Aber das Wichtige war, dass Martha Jesus bei sich aufgenommen hat. Jesus bei sich aufnehmen ist ja bis heute die wichtigste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann. Jesus spricht auch vom Aufnehmen in Johannes 1, 12, wie viele ihn, Jesus aber, aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Jesus bei sich aufnehmen, das muss jeder Mensch tun. Denn Jesus vergibt nur dann unsere Schuld und Sünde, wenn wir Jesus aufgenommen haben, wenn wir ihn angenommen haben, wenn wir sein Kind sind. Ohne Jesus haben wir keine Vergebung und ohne Jesus sind wir schuldig und werden von Jesus selber in die Hölle geworfen, so sagt es die Bibel. Aber Jesus will uns gerne vergeben, deshalb kam Jesus auf diese Erde, er starb am Kreuz für unsere Schuld und Sünde. Wir lesen das in Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebet, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. An Jesus zu glauben heißt, Buße zu tun über unsere Schuld und Sünde und Jesus als unseren Herrn und Heiland annehmen, so wie wir es gerade gelesen haben. Petrus sagt in Apostelgeschichte 3,19, so tut nun Buße und bekehret euch, dass eure Sünden vertilget werden. Vergebung hat nur, wer Buße tut und Jesus um Vergebung bittet. Und dann müssen wir Jesus annehmen, denn Jesus will der Herr unseres Lebens sein. Jesus will uns andere, neue Menschen machen. Er will durch seinen Geist in uns wohnen und der Geist kehrt erst dann ein, wenn wir zu ihm gehören. Und je mehr wir Jesus Raum geben, desto mehr kann in uns durch Jesus die ganze Fülle der Gottheit wohnen und uns verändern. Aber alles beginnt damit, dass ich Jesus aufnehme, so wie damals Martha Jesus bei sich aufgenommen hat. Bei Martha war Jesus in Person gekommen, bei uns kommt Jesus durch seinen Geist in unser Leben, durch Buße und Bekehrung. Das war mein erster Punkt, wer Jesus aufnimmt, hat ewiges Leben. Zweitens, es gibt viel Arbeit im Reich Gottes. Die Liste der Arbeit, die wir im Reich Gottes tun können, ist endlos. Ich erspare es euch, es aufzuzählen. Es gibt so viele Menschen um uns herum, die unsere Hilfe brauchen. Aber die Frage ist natürlich immer, was ist für uns wichtig? Was will Jesus von dir haben? Und ich lese nochmal Vers 38. Es begab sich aber, da sie wandelten, kam er in einen Markt. Da war ein Weib mit Namen Martha, die nahm ihn auf in ihr Haus. Die Tatsache, dass Martha Jesus bei sich aufgenommen hat, war mit sehr viel Arbeit verbunden. Denn Jesus war nicht alleine unterwegs. Er hatte seine 12 Jünger noch mit dabei. Das heißt, Martha hatte plötzlich 13 Männer zu bewirten und zu versorgen. Diese Gastfreundschaft der Martha war also keine Kleinigkeit. Die Bibel redet oft über Gastfreundschaft. Ich lese euch kurz ein paar Verse, Hebräer 13, 2. Gastfrei zu sein, vergesset nicht, denn durch dasselbige haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherberget. Römer 12, Vers 13. Nehmet euch der heiligen Notdurft an, herberget gerne. 1. Petrus 4, Vers 9. Seid gastfrei untereinander, ohne Murmeln oder ohne Murren. Das heißt, gastfrei zu sein, Menschen bei sich aufzunehmen, zu beherbergen, zu versorgen, ist eine wichtige Aufgabe für uns Christen. Und Martha hat diese Aufgabe ohne Zögern wahrgenommen. Martha hat Jesus und seinen Jüngern voller Hingabe gedient. Und wenn Jesus später sagt, dass Maria das bessere Teil erwählt hat, weil sie Jesus zugehört hat, anstatt Martha zu helfen, dann sagt Jesus damit nicht, dass Gastfreundschaft nicht so wichtig ist. Das hat Jesus nicht in Frage gestellt. Das wäre eine falsche Auslegung dieses Textes. Aber bei allen Aufgaben, die wir übernehmen, müssen wir uns natürlich immer fragen, was ist das Wichtigste? Was hat den Vorrang bei mir? Was kommt zuerst? Mein dritter Punkt, großer Reichtum in der Nähe Jesu. Vers 39, Lukas 10, 39. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria, die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha hatte eine Schwester, die hieß Maria, und die hätte ihr bei der vielen Arbeit natürlich sehr gut helfen können. Aber Maria dachte nicht daran, mitzuhelfen, mit anzupacken. Auf den ersten Blick war das Verhalten von Maria unverschämt. Martha arbeitet, sie tischt auf, sie backt, sie bringt Getränke, sie deckt den Tisch. Keine Ahnung, was sie alles gemacht hat. Auf jeden Fall hatte Martha sehr viel Arbeit mit den vielen Gästen. Das ist doch klar. Und Maria setzt sich einfach hin zu den Füßen Jesu und hört ihm zu. Wie sollte man denn das verstehen? Aber Jesus sagt später, dass das Verhalten von Maria richtig war. Warum war das Verhalten von Maria richtig? Maria hatte einen Durst, ein Verlangen nach Jesus. Maria wollte ganz nahe bei Jesus sein. Sie war so leer, dass sie wusste, ich brauche Jesus. Johannes 7, Vers 37. Aber am letzten Tage des Festes, der am herrlichsten war, trat Jesus auf, rief und sprach: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Ein Grund, warum wir so wenig die Fülle Jesu in unserem Alltag erleben, kommt daher, dass wir keinen Durst nach Jesus haben. Jesus sieht, ob wir eine Sehnsucht nach ihm haben. Er merkt es, ob wir ihn wollen oder nicht. Und deshalb müssen wir uns alle fragen, wollen wir ein oberflächliches christliches Leben oder wollen wir ganz nahe bei Jesus sein? Wollen wir täglich Gemeinschaft mit Jesus haben durch Bibellesen und Gebet? Haben wir verstanden, dass nur Jesus unseren Hunger nach Leben stillen kann? Als Jesus in Johannes 4 mit der Samariterin am Brunnen war, spricht er zu ihr Folgendes in Johannes 4, Vers 13 bis 14. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinket, den wird wieder dursten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, hört zu, den wird ewiglich nicht dursten, sondern das Wasser, das ich ihm geben würde, das wird in ihm ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillet. Hier spricht Jesus davon, dass wir in seiner Nähe und von seinem Lebenswasser so satt und so zufrieden sein würden, dass wir keinen Durst nach anderen Dingen mehr haben würden. Jesus sagt, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dursten. Und wisst ihr, ich muss mich an der eigenen Nase packen, das Problem ist, das glauben wir nicht. Wir haben keine Ahnung, wie reich wir bei Jesus sind. Wenn wir ihn wirklich suchen und in seiner Nähe bleiben wollen. Wenn du 10 Cent verloren hast, dann drehst du dich kurz um und versuchst es wieder zu finden. Aber wenn du es nicht gleich siehst, dann gehst du einfach weiter. Es waren ja nur 10 Cent. Wenn du aber 10.000 Euro in einem eingewickelten Geldbündel verloren hast, dann sieht deine Suche garantiert ganz anders aus. Dann suchst du alles ab, jeden Winkel, jede Ritze, jede Möglichkeit, nur um das viele Geld wieder zu finden. Dann schaust du beim Suchen auch nicht auf die Uhr. Du suchst so viel du kannst. Du holst deine Familie, deine Freunde zur Hilfe. Denn es geht um so viel, was du verloren hast. Viele Christen suchen Jesus wie ein 10-Cent-Stück. Da ist keine Sehnsucht, kein Hunger, kein Durst, kein Verlangen nach enger Gemeinschaft mit dem Heiland, der dich mit seinem teuren Blut aus der Hölle errettet hat. In 1. Mose 32 lesen wir ab Vers 21 eine sehr eigenartige Geschichte, in der Jakob die ganze Nacht mit Gott gekämpft hat, mit einem Engel. Und in der Frühe sagt Gott zu Jakob, dass er jetzt gehen wird. Und dann lesen wir in 1. Mose 32, Vers 26, und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber er antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Jakob wollte Gott nicht gehen lassen, ohne vorher von Gott gesegnet zu werden. Und als Folge von diesem Verlangen gab Gott Jakob einen neuen Namen. Denn Gott wusste jetzt, dass Jakob endlich so weit war, dass er nur noch bei Gott bleiben wollte. Jakob wollte nur noch eines: in der Nähe Gottes sein, den Segen Gottes bekommen. Danach verlangte er. Das hatte er verstanden, und so lesen wir in 1. Mose 32, 28 bis 30, er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist obliegen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißest du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob hieß die Stätte Peniel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen und meine Seele ist genesen. Gott segnet Jakob, der jetzt Israel heißt, weil Jakob keinen Tag mehr ohne den Segen und ohne die Gemeinschaft Gottes sein wollte. Er wollte die Nähe Gottes erleben. Er wollte sie behalten. Wenn wir das verstanden haben, wie reich wir in Jesus sind, dann haben wir das Leben verstanden. Jesus will, dass wir endlich begreifen, dass es nichts Besseres gibt, als nur noch für Jesus zu leben. Das ist der größte Wunsch Gottes, dass wir das endlich verstehen. Alles soll sich bei uns nur noch um Jesus drehen. Asaf schreibt im Psalm 73, Vers 23 bis 26, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich endlich mit Ehren an. Und dann sagt er, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Und dann Vers 28 im Psalm 73. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Kommen wir zurück zu unserer Geschichte. Maria hatte verstanden, dass Jesus da war. Und sie wusste, Jesus zu haben, bei Jesus zu sein, ist das Wichtigste im Leben. Und nachdem Jesus da war, war Jesus ihr wichtiger, als ihrer Schwester zu helfen. Und sie musste ihre Schwester enttäuschen. Manchmal ist es so traurig, dass wir Jesus behandeln wie das dritte Wagen am Wagen. Wir leben so als Christen, als bräuchten wir Jesus nicht. Alles andere ist wichtiger. Da haben wir irgendeinen Termin, dann passt halt der Gottesdienst nicht. Oder dann haben wir keine Zeit zum Beten und zum Bibellesen, anstatt dass wir einfach früher aufstehen und unser Leben anders organisieren. Jesus achtet sehr genau darauf, was uns wichtig ist. Ob er den ersten Platz in unserem Leben hat oder nicht. Und wisst ihr, Jesus gibt sich nie mit dem zweiten Platz zufrieden. Das macht er nicht. Dabei ist es ja nicht so, dass uns Jesus uns braucht. Das stimmt nicht, das Gegenteil ist der Fall. Wir brauchen Jesus. Und wir sind die ärmsten Leute, wenn Jesus nicht den ersten Platz in unserem Leben hat. Wir glauben das nicht, aber es ist so. Wenn ich nur dich habe, haben wir gelesen, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Das heißt, mit Jesus im Leben wird alles andere zweitrangig, weil Jesus das Beste ist, was wir haben können. Und die Gemeinschaft mit Jesus findet nur der Mensch, der die Gemeinschaft sucht. Wer keinen Durst nach Jesus hat, der kann von Jesus auch nichts empfangen. Deshalb sagt Jesus zu Martha, warum arbeitest du so viel? Und warum kommst du nicht zuerst zu mir, bevor du arbeitest? Denn mein nächster Punkt, vierter Punkt, Jesus will nicht deine Arbeit, wenn er dich nicht zuerst beschenkt hat. Lukas 10, Vers 40, Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässet alleine dienen? Sage ihr doch, dass sie es auch angreife. Martha war eine vorbildliche orientalische Gastgeberin. Sie hat alles in ihrer Macht Stehende getan, dass Jesus sich wohlfühlte. Sie rannte im Haus herum, damit Jesus alles hatte, was er brauchte. Martha tat, was sie konnte. Sie gönnte sich keine Pause. Sie wollte für Jesus alles geben, was sie hatte. Was für eine vorbildliche Einstellung. Was für ein vorbildlicher Einsatz. Aber für Martha war die viele Arbeit eine große Belastung. Und so schaute sie auf ihre Schwester. Sie ärgerte sich, dass Martha keine Anstalten machte, ihr zu helfen. Maria war in ihren Augen stinkfaul. Maria saß nur da und hörte Jesus zu. Das war doch einfach nicht in Ordnung. Das musste Jesus doch auch einsehen, oder? Und so macht Martha Jesus auch noch Vorwürfe, indem sie sagte, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sage ihr doch, dass sie es auch angreife. Aber Jesus musste Martha widersprechen. Jesus musste Martha korrigieren. Und so lesen wir in Vers 41, Jesus antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Jesus liebte Martha, er liebte ihren Einsatz, er schätzte es. Aber Martha tat alles aus eigener Kraft. Martha hatte nicht verstanden, dass alles, was wir aus eigener Kraft machen, zum Scheitern verurteilt ist. Deshalb sagt Jesus, Martha, Martha, du kümmerst dich um so viele Dinge. Warum kommst du nicht zuerst zu mir? Warum lässt du dich nicht von mir beschenken? Denn darum geht es doch in unserem Christsein. Johannes 1, Vers 16, und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Alles, was wir haben, ist ein Geschenk seiner Gnade. Es kommt aus der Hand von unserem Herrn Jesus. Und wir können nichts weitergeben, was wir vorher nicht empfangen haben. Deshalb ist alle Arbeit für Jesus, die aus eigener Kraft geschieht, immer eine unerträgliche Belastung und sie führt zu großen Problemen. Bei Martha sehen wir auch, dass ihre Arbeit und ihre falsche Sorge und Mühe zu Streit und Uneinigkeit geführt hat. So viele Christen definieren sich mit ihrer Aufgabe und mit der damit verbundenen Anerkennung. Das ist in der Gemeinde Jesu schon immer ein großes Problem gewesen. Stolz und Hochmut und die Sünde des Vergleichens kommen nur daher, dass wir vollkommen falsche Motivationen haben, wie die Martha. Neid in der Gemeinde Jesu ist nicht eine Frucht des Geistes, sondern ein Werk Satans. Jakobus 4, Vers 6, Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Da müssen wir doch alle sehr aufpassen. Wir kennen uns doch. So schnell passiert es, dass wir die Anerkennung und die Bewunderung der anderen brauchen und dass wir glauben, etwas Besonderes zu sein. Davor ist keiner gefeit. Und dann widersteht Gott unserem Stolz und Hochmut und am Ende schaden wir mit unserer Aufgabe uns selber und unserer Gemeinde. Gott will, dass wir ihm dienen. Ja, das will er. Gott will, dass wir zuerst nach seinem Reich trachten. Aber aller Dienst passiert aus Liebe zu Jesus und aus dem Gehorsam seinem Wort gegenüber. So wie es im Psalm 100 steht. Psalm 100, Vers 2. Diene dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Das heißt, wir dienen wen? Wem dienen wir? Dem Herrn. Und wir dienen ihm mit Freuden, weil er uns zuerst gedient hat und weil er sein Leben gegeben hat für unsere Schuld und Sünde. Mein fünfter Punkt, die Nähe zu Jesus und seinem Wort sind unsere Quellen der Kraft. Jesus sagt zu Martha am Ende unseres Abschnitts in Vers 42, eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählet, das soll nicht von ihr genommen werden. Das Problem von Martha war nicht, dass sie Jesus gedient hat. Das Problem von Martha war, dass sie die viele Arbeit von Jesus ferngehalten hat. Das war das Problem. In Vers 40 haben wir gelesen, Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Aber Jesus wollte diese viele Arbeit gar nicht. Ihm war es wichtiger, dass er Martha gedient hat, als von ihr bedient zu werden. Jesus wollte, dass Martha wie Maria zu seinen Füßen sitzt und hörte seiner Rede zu. Deshalb sagte Jesus zu Martha, eins aber ist Not. Beziehungsweise es gibt eine Sache, die ist wirklich wichtig. Und das ist nicht deine Arbeit und dein Geld und deine Ausbildung und deine Kraft und deine Gastfreundschaft. Was wirklich wichtig ist, ist dein Verhältnis zu dem, was ich sage. Deshalb setz dich hin und höre mir zu. Tue, was ich sage. Erquicke dich in meiner Nähe. Meine Worte sind Kraft und Leben für dich. Und beachte das, was ich bereits dem Josua nach dem Tod Moses gesagt habe. Josua 1, Vers 8, und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, das ist die Bibel, sondern betrachte es Tag und Nacht, habt ihr gehört, auf dass du haltest und tust alle Dinge nach dem, was drinnen geschrieben steht. Alsdann wird dir's gelingen in allem, was du tust, und wirst weislich handeln können. Es darf keinen Tag geben, an dem wir nicht unsere Bibel in die Hand nehmen. Das ist wichtiger wie alle Arbeit. Die Bibel enthält Gottes Wort, alles, was wir zum Leben und Sterben brauchen. Die Bibel redet über das Leben, über die Liebe, über die Ehe, über Beziehungen, über Sünde, über das Böse, über das Gute, über die Arbeit, über das Geld, über Ruhe und Arbeit, über den Tod, über die Hölle und über den Himmel. Egal welches Thema in unserem Leben wichtig ist, wir haben in der Bibel garantiert eine Antwort. Deshalb steht hier, lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, auf das du haltest und tust alle Dinge nach dem, was drinnen geschrieben steht. Alsdann wird dir's gelingen in allem, was du tust. Ich muss euch sagen, über Jahre hinweg habe ich zwar die Bibel gelesen, aber ich habe sie viel zu wenig gelesen. Ich bedauere das heute. Ich habe alle möglichen Bücher gelesen, aber die Bibel nicht gelesen. Das ist eine Schande. Denn alles, was in diesem Mundbuche steht, kommt direkt aus dem Mund Gottes. 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17. Denn alle Schrift, nicht alle Bücher, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nutzer zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen zu allem guten Werk geschickt. Die Bibel kommt direkt aus dem Herzen Gottes. Sie ist für dich und mich geschrieben. Sie ist Gott ewiges, gültiges Wort an uns. Deshalb ist die Bibel das Wichtigste, was wir in dieser Erde in der Hand halten können. Und dann können wir noch etwas von Maria lernen. Auch das ist sehr wichtig, weil das unter uns Christen weitgehend verloren gegangen ist. Wir haben schon darüber gesprochen. Maria hatte ein großes Verlangen, ganz nahe bei Jesus zu sein. Das wollte sie. Dieses Verlangen ist ungeheuer wichtig. Sie hörte ihm zu, sie saß ihm zu Füßen, sie genoss seine Nähe, sie genoss seine Gegenwart, seine Ausstrahlung, seinen Gesichtsausdruck, seine Liebe, mit der er sie anschaute. In Jakobus 4, Vers 8 steht, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wer die Nähe Gottes in seinem Leben erfahren will, der muss ihn suchen. Der muss sich in seine Nähe begeben. Und das geht nur durch tägliches Beten, Bibellesen, Gemeinschaft mit Gott, Hören auf Gott. Und weil wir selber oft so schwach sind, ist es eine große Hilfe, wenn wir jemand anderes haben, mit dem wir beten können. Dass wir uns gegenseitig ermutigen und am Gebet festhalten. Aber wir müssen uns die Frage gefallen lassen, wie groß ist dein Durst nach Jesus? Wie groß ist dein Hunger nach mehr? Geht es dir wie Maria, die alles andere Jesus unterordnet und nur bei Jesus sein möchte? Wir haben in Johannes 4 vorher gelesen, wie Jesus gesagt hat, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten. Nie mehr Durst nach Leben bei Jesus. Nie mehr Durst nach mehr. So etwas hat bisher nur Jesus versprochen. Und dieses Versprechen kann auch nur Jesus halten. Ich wünsche dir und mir so sehr, diesen Durst nach Jesus, diesen Durst nach mehr. Wer keinen Durst nach Jesus hat, der wird ihn auch nicht finden können. Wer aber wirklich Durst nach Jesus hat, der wird ihn finden, ganz sicher. Das hat Gott in seinem Wort versprochen. Gott naht sich denen, die ihm nahe sein wollen. Gott sagt in Jeremia 29, 13 bis 14, ihr werdet mich suchen und finden, denn so ihr mich, hier steht, von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Gott hat denen, die ihn suchen, so viele Verheißungen gegeben. Wer Gott wirklich sucht, zu dem und um Buße bereit ist, der wird ihn finden. Alles andere wäre eine Lüge. Aber alles beginnt mit meiner Sehnsucht, mit meiner aufrichtigen Suche nach Gott. Leider haben so viele Menschen in unserer Gesellschaft kein Interesse an Gott, kein Interesse an Jesus. Und die Frage ist natürlich, was wir dagegen tun können. Jesus hat uns darauf eine Antwort gegeben. Matthäus 5, Vers 13 bis 14, dort steht, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz dumm wird, womit soll man salzen? Es ist zu nichts Nütze, denn dass man es hinausschütte und lasse es die Leute zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es mag die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Wenn wir das Salz der Erde sein wollen, dann heißt das, dass wir unser Leben als Nachfolger Jesu so führen, dass andere sehen, das möchte ich auch haben. Dass andere Menschen einen Durst, einen Appetit nach Jesus bekommen. Unser Leben als Licht in der Welt soll dazu führen, dass andere Menschen darauf aufmerksam werden und sich fragen, woher wir diese Kraft und diese Freude und diesen Frieden im Herzen haben. Woher haben wir die Zuversicht und die Gelassenheit in einer völlig kaputten Welt? Wir haben sie von Jesus, von wem denn sonst? Jesus ist alles, was wir haben. Und noch etwas, Jesus ist das Einzige, was wir haben. Wir Christen sind nicht Salz der Erde und Licht der Welt, weil wir uns so sehr anstrengen. Dazu sind wir doch viel zu kaputt von der Sünde. Schaut euch doch selber an, schaut doch mich an. Wir sind das Salz der Erde, das Licht der Welt. Warum? Weil wir Jesus haben. Für viele Menschen ist Christsein nicht ansteckend, weil viele Christen in der Gesetzlichkeit leben und keine lebendige Jesus-Beziehung haben. Und dazu will uns dieser Text heute ermutigen. Bei unserem Christsein geht es nicht zuerst um gute Taten, das machen andere Menschen doch auch. Bei unserem Christsein geht es immer um Christus. Bei unserem Christsein geht es immer zuerst um Jesus. Es geht um das, was von ihm kommt, seine Kraft, die aus unserer täglichen engen Jesus-Beziehung kommt. Eine gelebte Jesus-Beziehung ist das Einzige, was wirklich salzig ist in dieser Welt. Gute Werke können andere auch tun. Eine gelebte Jesus-Beziehung ist salzig. Alles, was wir ohne Jesus machen, ist nichts wert. Alles, was wir ohne Jesus machen, hindert uns. Jesus ist das Wichtigste, was wir haben. Und wenn ich hier predige, dann predige ich zuerst mir. Oh, wenn ich das doch endlich begreifen würde. Jesus ist das Einzige und das Wichtigste, was wir Christen haben. Nur Jesus hat lebendiges Wasser. Nur Jesus stillt den Durst nach Leben. Auf der letzten Seite der Bibel, Offenbarung 22, Vers 17 steht, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Die Braut ist die Gemeinde Jesu. Und wer es höret, der spreche, komm. Und dann sagt Jesus, und wen durstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Jeder, der will, jeder, der Durst nach Leben hat, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Mach es wie Maria. Verbringe Zeit alleine mit Jesus Christus. Suche Gemeinschaft mit ihm und seinem Wort. Höre auf ihn, denn Johannes 7, Vers 38 steht, sagt Jesus, wer an mich glaubet, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und damit sind wir automatisch Salz der Erde, Licht der Welt. Jesus in mir und dir ist das große Geheimnis unseres Lebens. Und nichts anderes. Keine Leistung, keine Tat, keine Religion, keine Errungenschaft, keine besondere Begabung. Nur Jesus und sein Geist in uns machen aus uns neue Menschen. Wer mit Jesus lebt, der hat nichts Besonderes an sich, aber er hat etwas Wunderbares in sich. Und das ist Jesus. Jeder, der Jesus in sich hat, der hat dieses Geheimnis vom Geist Gottes in sich. Und der gibt es an andere weiter. Denn Jesus will, welcher will, 1. Timotheus 2, Vers 4, dass allen Menschen geholfen würde und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich lese zum Schluss nochmal Matthäus 5, Vers 13 bis 14. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wo nun das Salz dumm wird, womit soll man salzen? Es ist zu nichts hinfort nütze, denn dass man es hinausschütte und lasse es die Leute zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es mag die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns beten noch. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir dich haben, dass wir deine Kinder sind, dass bei dir Wasser ewigen Lebens ist. Bei dir ist lebendiges Wasser, bei dir ist alles, was wir brauchen, Herr. Gib, dass wir das verstehen und begreifen, Herr, dass wir nie reicher sind, als wenn wir in deiner Nähe sind. Dank dir für die Klarheit in deinem Wort, Herr. Schenk, dass wir das in die neue Woche mitnehmen, dass wir Salz der Erde sind und Licht der Welt, nicht aus eigener Kraft, sondern aus einer gelebten Jesus-Beziehung. In Jesu Namen. Amen.